Der nächste Block könnte unter dem Titel Ich habe nicht angezeigt stattfinden. Das ist auch eines dieser derzeitigen Internetphänomene, wenn ich das so nennen darf, wie Aufschrei. Eine Sammlung von Gründen, warum Menschen mit Gewalterfahrungen nicht angezeigt haben. Im nächsten Teil geht es dann doch um welche, die sich entschieden haben anzuzeigen und um auch die rechtlichen Entwicklungen der letzten Jahre und was eine Prozessbegleitung im Beratungsfeld der Frauennotrufe bedeutet. Dazu sprechen Doktorin Andrea Laha, sie ist Psychologin, Gründungsmitglied vom Frauennotruf Salzburg, dort auch langjährige Mitarbeiterin, und Magistra Angela Ehrenreich, sie ist Juristin und seit 3 Jahren Mitarbeiterin beim Gewaltschutzzentrum Salzburg und auch schon einige Zeit beim Frauennotruf Salzburg aktiv.
Im Anschluss an unsere Linzer Kolleginnen dürfen nun wir vom Frauennotruf Salzburg, wir dürfen Ihnen schildern, wie sich die Situation von Opfern sexualisierter Gewalt im polizeilichen Ermittlungsverfahren und vor Gericht bis zum heutigen Tag entwickelt hat. Dieser Vortragsteil trägt den Übertitel Alles anders und so können wir Ihnen berichten, früher war alles anders. Heute ist es wesentlich besser, aber es ist noch immer im höchsten Maße unbefriedigend. Österreichweit wurden 2012 rund 4.700 Straftaten gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung zur Anzeige gebracht. Allein die Delikte Vergewaltigung und sexuelle Nötigung sind mit 1.215 Anzeigen darin enthalten. Sexualdelikte gehören naturgemäß zu jenen Straftaten, die die höchsten Dunkelziffern aufweisen. Verurteilungen zu 201 Vergewaltigung und 202 geschlechtliche Nötigung gab es für beide Delikte gemeinsam im Jahr 2011 124. Während die Strafanzeigen zu diesen Delikten seit Beginn des vorigen Jahrzehnts kontinuierlich ansteigen, und zwar sagenhafte 70%, bleiben die Verurteilungen praktisch gleich. Wir sehen bereits aus den Grunddaten, worum es hier geht. Nicht einmal jede 10. angezeigte Vergewaltigung führt zu einer Verurteilung. Damit stellt sich Vergewaltigung mehrheitlich als ein Verbrechen ohne Folgen dar, wie es im Untertitel der von Marion Breiter 1995 publizierten und lange Zeit einzigen Studie zur Sanktionierung von Vergewaltigung in Österreich hieß. Bereits in den Gründungsjahren der Frauennotrufe, also vor circa 30 Jahren, erkannten die Aktivistinnen die Notwendigkeit, Opfer von sexualisierter Gewalt zu Anzeigenerstattung und Gerichtsverhandlung zu begleiten. Die Betroffenen sollten einerseits solidarisch unterstützt und psychisch gestärkt werden, andererseits aber auch vor unsensibler und zum Teil herabwürdigender Behandlung geschützt werden. Auch die Präsenz von Notruffrauen im und vor dem Gerichtssaal sollte signalisieren, hier ist eine Öffentlichkeit, die registriert, wie mit weiblichen Gewaltopfern umgegangen wird. Ja, und wie gingen das Gesetz und seine Vertreter mit den Betroffenen um? Wie schauten die Rahmenbedingungen aus, unter denen sexualisierte Gewalt angezeigt und geahndet wurde? Frauen mussten ursprünglich ohne Beisein einer Vertrauensperson, einem oder mehreren männlichen Polizeibeamten, das Vorgefallene schildern. Sie waren häufig mit Misstrauen, Vorurteilen, Verharmlosung der Tat und Victim-Blaming konfrontiert. Ihr sexuelles Vorleben wurde im Verfahren einer genauen Prüfung unterzogen. Sie erhielten in der Regel keine Informationen über die zu dem damaligen Zeitpunkt ohnehin nur rudimentären Zeuginnenrechte. Ohne Privatbeteiligtenanschluss hatten sie weder ein Recht auf Akteneinsicht, noch wurden sie vom Verfahrensausgang benachrichtigt. Anwaltliche Vertretung gab es nur auf eigenes Kostenrisiko und das war naturgemäß sehr hoch. Während des Gerichtsverfahrens spielten sich häufig die berühmt-berüchtigten zweiten Vergewaltigungen im Gerichtssaal ab. Das Opfer musste in unmittelbarer Anwesenheit des Beschuldigten seine Aussage machen und alle Details des Tathergangs schildern. Auch die Öffentlichkeit war nicht grundsätzlich ausgeschlossen, sondern nur, wenn dem diesbezüglichen Antrag des Opfers stattgegeben wurde. Das Strafgesetz selbst verdeutlichte, dass es sich bei den strafbaren Handlungen gegen die Sittlichkeit, wie die Sexualstraftaten bis 2004 im Strafgesetzbuch benannt wurden, um Delikte gegen die Allgemeinheit, gegen ein allgemeines Rechtsgut handelte und nicht gegen eine individuelle Rechtsperson. Paragraph 201 Notzucht, der Begriff wurde 1989 durch Vergewaltigung ersetzt, war an das Merkmal der Widerstandsunfähigkeit geknüpft und bezog sich nur auf den außerehelichen Beischlaf. Andere Formen der erzwungenen Penetration oder Vergewaltigung in der Ehe blieben unberücksichtigt, ebenso wie die Vergewaltigung männlicher Opfer. Vergewaltigung in der Ehe wurde erst mit der Strafrechtsnovelle 1989 als Delikt eingeführt, übrigens um 8 Jahre früher, als dies in Deutschland der Fall war, und wurde erst 2004 zum Offizialdelikt. Sexuelle Belästigung war bis zum Jahr 2004 nicht strafbar. Und wie uns aus der gegenwärtigen Debatte ja bekannt ist, sind gewisse diesbezügliche Handlungen absurderweise noch immer straffrei. In den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts stießen die autonom-feministischen Forderungen nach Abänderung der Gesetzgebung und der Kritik an den Verfahrensverläufen auf offene Ohren in der österreichischen Frauenpolitik, die sich in der Folge des Themas Gewalt gegen Frauen und damit auch der Missstände im behördlichen Umgang mit von Männern Gewalt betroffenen Frauen sehr stark annahmen. Dazu zählte die Antigewaltoffensive der damaligen Frauenministerin Donal, die unter anderem zu den Schulungsmaßnahmen für die Exekutive führte, die ja heute in der Grundausbildung verankert sind. Und die berufsgruppenspezifischen Seminarreihen zum Thema gegen Gewalt an Frauen handeln. Und allmählich aus den Aktivistinnen der ersten Stunde wurden Professionistinnen. In der Folge erkannte auch der Gesetzgeber im Opfer nicht mehr nur ein Beweismittel, sondern ein Individuum mit schützenswerten Interessen und schuf entsprechende prozessuale Vorgaben, wie zum Beispiel das Recht auf eine Vertrauensperson bei Einvernahmen, das Recht auf Befragung durch weibliche Beamte und die kontradiktorische Vernehmung, also die gesonderte Einvernahme des Opfers und die Übertragung der Bild- und Tonaufnahme in den Verhandlungssaal. Ende der 90er Jahre wurde in Wien vom Verein Tamar und von der Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen das Modellprojekt Prozessbegleitung von Kindern und Jugendlichen als Opfer von sexueller körperlicher Gewalt durchgeführt. Die Erfolge dieses Projektes bewirkten letztendlich die gesetzliche Verankerung der psychosozialen und juristischen Prozessbegleitung im Strafverfahren und der damit verbundenen Finanzierung der Leistung durch das Bundesministerium für Justiz. Begleitend wurden im interministeriellen Dialog mit Opferberatungseinrichtungen auch Instrumente der Kooperation zwischen involvierten Berufsgruppen und Curricula für die jeweiligen Opfergruppen geschaffen. Mit der Etablierung der Prozessbegleitung im Strafverfahren vor mehr als 10 Jahren und seit 2010 auch im Zivilverfahren hat sich die Situation von Gewaltopfern vor Gericht ganz wesentlich gebessert, was gerade für Betroffene von sexualisierter Gewalt von besonderer Bedeutung war. Die mit dem Verfahren einhergehenden Belastungen konnten reduziert werden und damit die Gefahr der Retraumatisierung verringert. Die Vorbereitung auf die Einvernahmesituation, die Information zu jedem Verfahrensschritt und die unterstützende Begleitung durch alle Prozessphasen sowie die rechtliche Beratung und Vertretung vor Gericht zur Durchsetzung der rechtlichen Ansprüche der Gewaltopfer sind die wesentlichen Aufgaben, die in enger Kooperation zwischen psychosozialer und juristischer Prozessbegleiterin ausgeführt werden. All diese Maßnahmen haben zwar effektive Verbesserungen gegenüber der Ausgangssituation gebracht, aber wie uns das dramatische Auseinanderklaffen von Anzeigen und Verurteilungsraten deutlich zeigt, Gerechtigkeit wird den Opfern von sexueller Gewalt auch heute mehrheitlich nicht zuteil.
Ja, und das ist genau der Grund, warum wir den nächsten Teil unseres Vortrages unter die Begriffe Diskrepanz und Dilemma untergeordnet haben. Prozessbegleitung für Opfer von sexualisierter Gewalt findet immer unter der Prämisse statt, dass das, was den Frauen passiert ist, auch selbstverständlich ohne Gewalt in einem normalen gesellschaftlichen Kontext vorkommen kann. Sexuelle Handlungen, die einvernehmlich sind, sind realer Alltag der meisten Menschen und völlig normal. Im Gegensatz zu Handlungen wie beispielsweise Diebstahl oder Körperverletzung. Der Unrechtsgehalt dieser Handlungen ist unzweifelhaft und für jeden auf den ersten Blick erkennbar. Es gibt eine Verletzung, die diagnostiziert werden kann, oder es fehlt das Gut, das gestohlen worden ist. Bei sexueller Gewalt ist das nicht so einfach. Der Unrechtsgehalt manifestiert sich in erster Linie durch die Aussage des Opfers. In manchen wesentlich selteneren Fällen durch Verletzungen und Beschädigungen der Kleidung. Eine Gerichtsmedizinerin hat es einmal sehr treffend beschrieben. Die Spermien sehen bei einer Vergewaltigung nicht anders aus als bei einem einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Damit zeigt sich ein Kerndilemma der Sexualdelikte. In der Regel gibt es selten Beweise. Es gibt die Aussage des Opfers, die entweder diametral der des Täters gegenübersteht oder sogar übereinstimmt, nur dass der Täter selbstverständlich von einvernehmlichen Handlungen berichtet. Beides ist sehr oft nicht beweisbar und, so will es die Strafprozessordnung, muss das Verfahren dann zugunsten des Täters entschieden werden. Dieses Dilemma bringt mit sich, dass Opfer von Sexualdelikten nach wie vor als Personen auf dem Prüfstand stehen und sich einer umfassenden Be- und Hinterfragung ihrer Person unterziehen müssen. Wenn es in den Aussagen der Zeuginnen zu Diskrepanzen kommt, schwinden bereits die Chancen, dass der Täter tatsächlich angeklagt und auch verurteilt wird. Es besteht also bei Verfahren zwischen Sexualdelikten, bei Verfahren wegen Sexualdelikten definitiv und unzweifelhaft eine Diskrepanz zwischen Recht und Gerechtigkeit. Der Großteil der Verfahren wegen Delikten gegen die sexuelle Integrität wird eingestellt oder der Täter wird im Zweifel freigesprochen, da ihm die Tat nicht mit der für eine Verurteilung notwendigen Sicherheit nachgewiesen werden kann. Manche Richter und Staatsanwälte betonen dann zwar, dass sie den Opfern glauben und dass sie davon ausgehen, dass etwas Unrechtes geschehen ist, aber dass es eben für eine Verurteilung nicht ausreicht. Es besteht eine große Diskrepanz zwischen dem, wie Frauen sexuelle Gewalt in vielen Fällen erleben und dem, wie sexuelle Gewalt im Gesetzestext gefasst ist. Damit ein Geschlechtsverkehr vom Gesetz als Vergewaltigung bewertet wird, braucht es seitens des Täters eine gewisse Form der Nötigung, Drohung oder Gewalt. In der Realität sieht es aber oft anders aus und in vielen Fällen muss der Täter kein Nötigungsmittel einsetzen. Die bestehende Rechtslage ist noch Ausfluss dessen, dass historisch die Beurteilung der Tat von der Gegenwehr des Opfers abhing. Auch heute noch müssen sich Frauen, obwohl dies schon seit Jahrzehnten kein Tatbestandsmerkmal mehr ist, in kontradiktorischen Einvernahmen fragen lassen, warum haben sie sich nicht gewehrt? Haben sie um Hilfe geschrien? Und ein Gros der Zeuginnen antwortet sinngemäß darauf, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich habe mich so geschämt und war wie paralysiert. Sie sehen also das Dilemma, das, was Frauen vielfach in der Realität als sexuelle Gewalt erleben, wird vom Gesetz gar nicht als solche bewertet. Erfreulicherweise gibt es europaweit Bestrebungen, diesen Umstand auf logistischer Ebene zu ändern. Also das ist das, was auch die Frau Bundesministerin schon angesprochen hat. Der Artikel 36 des Übereinkommens zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt des Europarates legt fest, dass sich die Mitgliedstaaten verpflichten, Maßnahmen zu ergreifen, dass der Gewaltbegriff bei den Sexualdelikten als Tatbestandsmerkmal fallen und vielmehr mangelnde Zustimmung als Tatbestandsmerkmal eingeführt werden soll. Wie das, so war eh heute Vormittag auch schon Thema, in manchen in angelsächsischen Ländern bereits jetzt der Fall ist. Das Europaratsabkommen wurde am 11. Mai 2011 von 13 Mitgliedstaaten, darunter auch Österreich, unterzeichnet. Wie sich die konkrete Umsetzung gestalten wird, bleibt abzuwarten. Eine weitere Diskrepanz besteht auch zwischen dem, was in den Köpfen der mittelnden Personen an Vergewaltigungsmythen vorhanden ist. Frau Doktorin Grahe wird uns im Anschluss ausführlich dazu berichten, was unter Vergewaltigungsmythen zu verstehen ist, und dem, wie sexuelle Gewalt in der Regel passiert. Der Mythos des Täters, der mit brutaler Gewalt über sein Opfer herfällt, entspricht nur relativ selten der Realität. Viel häufiger ist, dass Männer die Situation von Frauen ausnützen und eben über deren Grenzen drüber gehen, ganz ohne massive Gewalt. Es besteht eine riesige Diskrepanz zwischen dem, was die Straftat für das Leben des Opfers bedeutet und unter Umständen ein Leben lang bedeuten kann, und dem, was die Folgen für den Täter sind. In vielen Fällen kommt es, wenn überhaupt, zu einer eventuell teilbedingten Haft, die dann, war auch heute schon mehrfach Thema, sogar in eine Fußfessel umgewandelt werden kann. Der derzeitige Gesetzesentwurf sieht zwar die generelle Erhöhung der Strafrahmen für Sexualdelikte vor, wir Notrufe sind aber sehr skeptisch, dass das auch Auswirkungen auf die Verurteilungsraten haben wird. Die prozessrechtlichen Veränderungen der Vergangenheit haben die Rahmenbedingungen für Frauen vor Gericht enorm verbessert. So muss, wie uns Andrea schon berichtet hat, keine Frau mehr ihrem Vergewaltiger oder Missbraucher persönlich gegenübertreten und wird im Verfahren durch Prozessbegleiterinnen unterstützt. Österreich hat diesbezüglich eine Vorreiterrolle im Vergleich zu vielen anderen europäischen Staaten und rein prozessrechtlich die besten Voraussetzungen für den aus der Perspektive des Opfers positiven Verlauf eines Strafverfahrens. Aber wie wir in der Statistik gesehen haben, hat dies wenig bis gar keine Auswirkungen auf den Status quo in der Rechtsprechung. Ja, eine weitere Diskrepanz besteht zwischen dem, was sich aus Wissenschaft und Forschung inzwischen als gesichertes Wissen zu Trauma und dessen Auswirkungen bezeichnen lässt und dem, wie dies in die Beurteilung durch die Justizbehörden einfließt. Es ist inzwischen bekannt, dass eine traumatisierende Situation, unter anderem die traumatische Reaktion des Freeze, haben wir vorhin gehört, also die vollkommene Paralysierung und Dissoziierung mit sich bringen kann, die wiederum dazu führt, dass der Täter gar keine Gewalt gebrauchen muss, da das Opfer sich ohnehin nicht wehrt, was eben, wie schon beschrieben, ein materiellrechtliches Problem ist. Dazu kommt auch noch, dass traumatische Erlebnisse oft hirnphysiologisch so verarbeitet werden, dass sie nur bruchstückhaft und nicht chronologisch wiedergegeben werden können, was aber für die Qualität einer Zeugenaussage ein wichtiges Kriterium und, das habe ich schon erwähnt, damit für den Ausgang des Verfahrens ist. Ja, Sie sehen also, es strotzt im Bereich der Sexualdelikte vor Diskrepanzen. Was uns Prozessbegleiterinnen von Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, vor folgende Dilemmata stellt. Selbstverständlich haben wir den Anspruch, dass sexuelle Gewalt strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen muss. Gleichzeitig wissen wir aber, was auf die Zeuginnen zukommen kann im Rahmen des Ermittlungsverfahrens und wissen wir, dass der Ausgang höchst ungewiss und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit für das Opfer unbefriedigend sein wird. Weiters ist uns bewusst, dass es im Rahmen des Verfahrens zu Retraumatisierungen kommen kann und umgekehrt der Nutzen, den Frauen aus Strafprozessen ziehen können, in der Regel, vor allem finanziell, ein sehr geringer ist. Wir befinden uns oft in der Zwickmühle, dass wir selbst über die frustrierenden Verfahrensverläufe empört und enttäuscht sind und trotzdem in der Lage sein müssen, den Frauen neutral und sachlich zu erklären, dass der Staat die Tat als nicht anklagens- und verurteilenswert erachtet. Ja, wir haben uns nun ausführlich den Diskrepanzen und Dilemmata und damit den Herausforderungen in der Prozessbegleitung von Opfern sexueller Gewalt gewidmet. Ja, was sind denn nun die Chancen? Prozessbegleitung bietet Betroffenen eine Zeuginnenschaft für die erlebte Gewalt. Wir hören dem Opfer zu, wir glauben ihm, wir müssen es nicht hinterfragen. Im Rahmen der von uns sogenannten kritischen Parteilichkeit, das heißt, wir glauben der Betroffenen, sind aber auch nicht blind solidarisch, können wir dem Opfer beistehen und Zeuginnen sein dafür, dass es etwas Furchtbares erlebt hat und darunter leidet. Wir erkennen dieses Erlebte als Unrecht an, ungeachtet dessen, zu welchem Ergebnis das Strafverfahren kommt. Die Anerkennung und Solidarität durch die Prozessbegleiterin ist für Opfer enorm wichtig und kann zu dessen Restitution beitragen. Durch die Begleitung kann ein Strafverfahren als innerer Prozess und damit als Chance auf Verarbeitung und Weiterentwicklung wahrgenommen werden. Durch Prozessbegleitung entsteht die Chance, das individuelle Leid auf dem Hintergrund gesamtgesellschaftlicher Zusammenhänge sichtbar zu machen. Die Erkenntnis vieler Opfer durch die solidarische Unterstützung feministischer Notrufarbeit, dass das Erlebte auch rund ein Drittel der Geschlechtsgenossinnen durchmachen mussten, entlastet und erleichtert. Das Erkennen der Tatsache, dass sexualisierte Gewalt kein Einzelschicksal, sondern Ausfluss der herrschenden Geschlechterhierarchien aller Gesellschaftssysteme ist, kann im besten Fall das individuelle Leid mildern.
Was Gewaltopfer generell und insbesondere Opfer von sexueller Gewalt im Strafverfahren brauchen und ihnen im Rahmen der Prozessbegleitung zuteil werden soll, ist Achtung und Würde, Sicherheit und Schutz, differenzierte Information über alle Abläufe und die Wahrung ihrer Wiedergutmachungsinteressen. Ob die Gewalterfahrung das Leben eines Opfers nachhaltig beeinträchtigt, hängt sehr wesentlich von den Erfahrungen ab, die nach der Tat gemacht werden. Und schließen möchten wir dazu mit einem Zitat von Jan Philipp Reinsma, in dem er seine eigene Opfererfahrung reflektiert. Sehr grob gesprochen kommt es darauf an, ob die nach dem Trauma gemachten Erfahrungen dessen Effekte verstärken oder nicht, ob das Trauma in der Biografie singulär bleibt oder ob es als Teil einer Sequenz erlebt werden muss, das das künftige Leben bestimmt. Zu solchem künftigen Leben gehört auch entscheidend die Anerkennung, dass das Verbrechen ein Verbrechen, das heißt nicht ein Unglück, sondern ein Unrecht war. Etwas, das nicht nur leider passiert ist, sondern etwas, das nicht hätte passieren dürfen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.